Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Sie sind eine wichtige Anlaufstelle, regionale Selbsthilfegruppen für Eltern und Menschen mit Mukoviszidose. Die Gruppen geben das Gefühl, nicht allein zu sein, nicht allein die ganzen Herausforderungen bewältigen zu müssen, die mit der Krankheit einhergehen. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppen sind natürlich aufgrund der eigenen Betroffenheit und der gelebten Erfahrungen mit Mukoviszidose Fachleute für Fragen der Erkrankungen, des Alltags und der Lebensgestaltung. Wir sprechen dazu heute mit Evelyn Lidl. Sie hat eine Tochter mit CF und sie ist seit über 10 Jahren Sprecherin der Regionalgruppe Saarpfalz. Herzlich willkommen, Frau Lidl.
Vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei zu sein, Frau Kirchner.
Zum Einstieg würden wir gerne wissen, warum Selbsthilfe bei der Bewältigung einer chronischen Erkrankung wie der Mukoviszidose wichtig ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist halt so, dass die Mukoviszidose immer noch eine seltene Erkrankung ist und daher bei der Diagnosestellung natürlich auch ganz viele Ängste, Unsicherheiten und Sorgen auftauchen. Als Eltern sucht man dann natürlich Unterstützung und Hilfe, weil man Fragen hat, auf die man sonst schlecht die passende Antwort findet, selbst im Internet, das ja sehr viel anbietet schon. Und dann beginnt halt diese Suche. Als erstes läuft man in der Ambulanz auf. Dort erhält man auch von der Selbsthilfegruppe die Ansprechpartner, die Unterlagen, alles, was man benötigt. Dann denke ich, gehen einige natürlich zuerst einmal ins Internet, finden dort nicht genau die Antwort auf die Frage. Und dann kommen sie letztendlich bei uns an. Und wir versuchen dann zu helfen, zu unterstützen und durch den Austausch es einfach leichter zu machen.
Sie sind ja schon lange dabei. Welche Themen, Fragen und Sorgen begegnen Ihnen in der regionalen Selbsthilfe immer wieder?
Also die Themen der Eltern belaufen sich ganz oft einfach auch auf die Möglichkeiten, wie man die Therapien und Verordnungen umsetzt. Die Inhalation ist ein ganz großes Thema. Wie bringe ich einen Säugling oder ein Kleinkind dazu, dreimal am Tag für 25 bis 30 Minuten eine Inhalation durchzuhalten. Da muss man ganz erfinderisch werden mit Sitzen auf dem Petsiball, leichtes Schaukeln, leichtes Schockeln, etwas vorsingen. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist dann das Thema Physiotherapie. Man muss schon mit Kleinkindern und Babys zum Physiotherapeuten, um gleich von Anfang an dort eingreifen zu können. Auch das ist natürlich eine große Geschichte und man sucht dann natürlich eine ortsnahe Physiotherapiepraxis, um nicht ganz so viel Zeit zu verbrauchen. Dann ist eigentlich die dritte Säule die Ernährung. Und da gibt es natürlich auch immer Fragen, wie bringe ich ein Kind, das keinen Hunger hat, dazu ausreichend zu essen. Da gibt es auch dann Tricks, die Eltern anwenden und die man dann auch gerne mal weitergibt. Weiterhin mit der Ernährung hängt natürlich zusammen das Thema die Gabe von Grion, diese Enzyme, die die Nahrung dann aufspalten, dass das richtig verwertet werden kann. Auch hier gibt es viele Fragen, wie rechne ich das genau aus? Denn es ist so, dass die Menge des Grions muss ausgerechnet werden auf den Fettgehalt der Nahrung. Und das stellt sich manchmal auch gar nicht so einfach dar. Und dann ist es noch eine weitere Geschichte, wenn noch Geschwisterkinder da sind, gesunde Geschwisterkinder. Man nennt sie auch oft Schattenkinder, weil sie durch die ganze Fürsorge für das kranke Kind etwas vernachlässigt werden können. Auch das ist ein Thema, was immer wieder bei uns aufläuft, wo Leute mich fragen, wie kriege ich das hin, beiden gerecht zu werden. Also die Sorge belastet die Familien dann auch schon sehr.
Welche konkreten Angebote bietet Ihre Regionalgruppe zu diesen Themen an?
Wir bieten dazu natürlich als allererstes das persönliche Gespräch über ganz altmodisch, ganz oldschool, über das Telefon. Das wird auch sehr oft genutzt, weil man dann sich halt schnell austauschen kann. Aber natürlich machen wir auch Veranstaltungen. Wir machen jedes Jahr mindestens eine Veranstaltung mit einem Schwerpunkt, wie zum Beispiel Inhalation, wie zum Beispiel Ernährungsberatung und Physiotherapie. So machen wir zum Beispiel dieses Jahr am 27. September einen Patiententag, wo wir versuchen, alle unter einen Hut zu bekommen. Und es ist uns gelungen, auch sogar eine psychologische Beratung dabei zu haben, die mal zeigt, was auch, es gibt ja auch Probleme, die nicht einfach immer so leicht wegzustecken sind. Dann haben wir bemerkt, dass natürlich auch die Mütter meistens diejenigen sind, die am meisten mit dem Thema beschäftigt sind. Und so haben wir vor 2 Jahren zum ersten Mal eine Auszeit für Mütter angeboten. Die ist sehr gut angekommen, sodass wir sie dieses Jahr wieder gemacht haben. Der Austausch unter den Müttern war sehr, sehr gut. Und im nächsten Jahr, 2026, wollen wir dann eine Auszeit für die ganze Familie einmal machen, mit Geschwisterkindern und mit Väter, Mütter und den Betroffenen. Also diese geselligen Zusammentreffen bieten wir natürlich auch noch an. Es ist nicht immer nur der Ernst, die ernste Seite dieser Sache, die uns da beschäftigt, sondern wir bieten auch Freizeitveranstaltungen an. Wir waren schon mal bowlen, das wurde sehr gut angenommen mit Kindern und Erwachsenen. Dann hatten wir jetzt in diesem Jahr einen Hochseilpark besucht mit Wanderungen und war auch sehr schön. Also auch dieses führt dazu, dass die Gruppe einfach näher zusammenrückt und untereinander vernetzt bleibt.
Gut zu wissen.
Die regionalen Selbsthilfegruppen und Vereine sind unter dem Dach der Mukoviszidose e.V. organisiert und haben eine eigene Interessenvertretung, die AG Selbsthilfe. Sie bieten ein breites Spektrum an Erfahrung, Wissen und Unterstützung vor Ort. Den Link zur Karte mit allen regionalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern sowie die Informationen zur AG Selbsthilfe verlinken wir euch in den Shownotes. Frau Lill, die Personen, die sich an die Selbsthilfe wenden, sind ja aus ganz unterschiedlichen Gruppen und stehen auch an verschiedenen Punkten ihres Lebens. Es gibt Eltern von neu diagnostizierten Kindern, Eltern mit älteren Kindern und Jugendliche und Erwachsene, die selbst Mukoviszidose haben. Diese Menschen haben natürlich alle sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Wie kann es trotzdem oder gerade deswegen gelingen, eine Gemeinschaft zu bilden?
Als erstes kann man dazu sagen, dass einfach die Krankheit uns verbindet. Denn die Sorgen und Ängste sind in jedem Alter eigentlich gleich. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich einfach über diese Krankheit Mukoviszidose verbindet, definiert auch. Wir haben uns in den Jahren so vernetzt, dass wir jeder von jedem lernen kann, von den Erkenntnissen und den Erfahrungen profitieren. Es ist eigentlich ein Geben und Nehmen. Durch die Möglichkeiten, die das Internet bietet, ist natürlich der persönliche Austausch nicht mehr ganz so präsent wie vor etwa 20 Jahren noch. Aber ich habe das Gefühl, in unserer Gruppe gelingt uns das noch ganz gut. Es passiert noch ganz viel zwischen über WhatsApp, über Telefon oder auch im Austausch in den sozialen Netzwerken.
Und wie schätzen Sie den Austausch zwischen Eltern und Erwachsenen mit CF ein? Können solche Begegnungen Eltern Mut geben für das Leben ihrer Kinder?
Diese Frage trifft sich sehr gut. Denn bei unserem diesjährigen Patiententag werden wir einen solchen Austausch anbieten mit verschiedenen Erwachsenen. Einmal eine Mutter, die selbst schon Kinder hat, dann junge Erwachsene, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Ich finde diesen Austausch ganz wichtig. Das habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist bei der Auszeit der Mütter. Da war dieser Punkt auch schon eingearbeitet. Und es kommen dann ganz viele Fragen von Seiten der Eltern einfach auf, die dann jetzt kleinere Kinder, jüngere Kinder haben. Wie geht das zum Beispiel? Ist mein Kind sauer auf mich, weil ich immer diesen Druck auf ihn ausgeübt habe? Wie war denn der Alltag mit den Therapien? Wie hast du das als Kind empfunden? Kann man irgendwann, wenn man erwachsen wird, das Tun und Machen der Eltern besser verstehen? Dann kommen auch noch die Themen Kinderwunsch, Beruf. Wie geht mein Leben, mein erwachsenes Leben mit Muko weiter? Mein Alltag in dann einer eigenen Familie? Das sind alles Themen, die dort auflaufen. Ein weiteres ganz wichtiges Thema ist natürlich diese CFTR-Modulatoren, die jetzt alles verändert haben. Dann wird auch gefragt nach Nebenwirkungen. Manche haben dann schon schlechtere oder bessere Erfahrungen gemacht. Dann wird auch noch mal gefragt, bleibst du trotzdem dabei, trotzdem es dir jetzt gut geht mit Inhalation und Physiotherapie? Also es betrifft das ganze Spektrum Und irgendwie hat aber alles immer mit dem einen Punkt zu tun, wie geht es mir am besten gut?
Sie haben das schon angesprochen, Modulatortherapie. In der Mukoviszidose-Versorgung ist ja in den letzten Jahren total viel passiert. 2012 kam der erste Modulator, 2016 wurde bundesweit das Neugeborenen-Screening eingeführt und seit 2020 gibt es die hocheffektive Dreifachkombination. Haben Sie das Gefühl, dass sich dadurch die Themen und Fragen der Eltern und CF-Betroffenen verändert haben?
Auf jeden Fall, ja. Das beginnt ja schon bei der Diagnosestellung. Durch dieses Neugeborenen-Screening wird CF so frühzeitig erkannt, dass die Babys noch keine Symptome haben. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein. Und die Fragen kommen dann einfach, wieso kann uns das passieren? Wie kann es denn im schlimmsten Falle laufen? Was passiert? Also das war halt früher nicht, weil es einfach dann erst zu einem Erkennen der Krankheit kam, einer Diagnosestellung kam, wenn das Kind Symptome zeigte. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich auch durch diese positive Wirkung der CFTR-Modulatoren bei vielen Mukoviszidose-Patienten das Leben ganz verändert hat. Patienten, die diese Modulatoren nehmen, haben in der Regel einen sehr guten Verlauf. Weniger Husten, bessere Verarbeitung der Nahrung, dadurch auch eine Gewichtszunahme, leistungsfähiger, aktiver. Die Mukoviszidose ist einfach nicht mehr so bedrohlich wie vor diesen Game Changer, nenne ich das jetzt mal. Das Leben wird einfacher. Und deshalb kommen von diesen Patientengruppen auch ganz wenig Fragen nur noch. Und dann bleibt halt nur noch zum Schluss mir zu sagen, es gibt auch viele, die Modulatoren noch nicht nehmen können, weil ihre Mutation leider nicht zu dem Medikament passt. Das sind die, die immer noch die gleichen Fragen stellen, die immer noch diese Probleme haben, die weiterhin fleißig inhalieren, fleißig Therapie machen, hochkalorisches Essen nehmen müssen und weiter so machen, wie es vorher war.
Die Selbsthilfe lebt von dem Engagement vor Ort und manche sorgen sich um den Nachwuchs in den regionalen Gruppen. Wie gelingt es Ihnen, dass Sie neue Mitglieder erreichen und auch langfristig einbinden?
Leider ist das auch in unserer Regio ein Thema. Durch soziale Medien und KI ist es heute relativ gut möglich, schnell Wissen zu beziehen. Das Wissen ist natürlich allgemein oder ganz speziell von den Patienten aufgestellt, die schlechten Erfahrungen haben. Dort müssen wir Selbsthilfegruppen dann wieder eingreifen. Wir werden wieder angesprochen, ob wir unterstützen können, ob wir das dann besser erklären können oder richtigstellen können. Also letztendlich ist es etwas ruhiger geworden, aber es besteht immer noch ein großes Interesse von Erfahrungsaustausch zwischen Eltern und Betroffenen vor Ort. Die Krankheit verbindet uns einfach immer noch mit allem, was dazugehört, sehr stark. Zum Thema Nachwuchs in unserer Region kann ich sagen, wir versuchen immer, neue Eltern anzusprechen und von der Arbeit zu überzeugen. Letztendlich gelingt es manchmal. Man muss wirklich sagen, manchmal. Es gibt einige, die sich sehr gerne einbringen. Andere sind da, wenn man sie braucht. Wenn wir zum Beispiel ein Fest arrangieren und wir brauchen Hilfe beim Arbeiten, dann sind ganz viele da. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin zufrieden.
Sehr schön. Neben Ihrer Leitung der Regionalgruppe sind Sie ja auch Patientenbeirätin an einer CF-Ambulanz. Für unsere Zuhörenden, die davon noch nichts gehört haben, was macht denn eigentlich eine Patientenbeirätin?
Ja, also dazu muss ich sagen, ich bin eine von vier Patientenbeiratmitglieder. Wir sind drei Frauen und ein Mann. Wir geben unser Bestes, die Schnittstelle zwischen Patienten, Eltern und Angehörigen und dem Behandlerteam in der Ambulanz zu machen. Wir stehen im regelmäßigen Kontakt mit unseren Betroffenen, genauso wie wir auch mit der Ambulanz ständig versuchen, Kontakte aufrechtzuerhalten, um einfach die Patientenzufriedenheit und das Zusammen zu verbessern und zu stabilisieren. Wir kennen die Sorgen und Nöte von unseren Betroffenen natürlich aus eigener Erfahrung und wissen daher auch, wo der Hase im Pfeffer liegt, auch in der Ambulanz, und können da ganz gut eingreifen. Dann stehe ich jetzt persönlich als Beiratsmitglied dem Chefarzt der Klinik in ständigem Austausch und bin darüber sehr, sehr glücklich, denn durch seine tatkräftige Unterstützung kam es dazu, dass wir nun endlich nach vielen Jahren eine gute Oberärztin bekommen haben, die jetzt die Ambulanz leitet und die uns mal wieder in ruhigeres Fahrwasser gebracht hat mit der Angst, dass wir irgendwann vielleicht unsere Ambulanz nicht mehr haben könnten. Das war also ein großer Verdienst vom Klinikleiter der Kinderklinik am UKS in Homburg. Dazu kann ich dann noch sagen, um alles etwas besser handeln zu können, gibt es natürlich auch Unterstützung vom MUKO e.V. in Bonn. Dort können wir uns immer getrost hinwenden, wenn wir Fragen haben, und erhalten eine gute und hilfreiche Stütze dort.
Gut zu wissen.
An vielen CF-Ambulanzen in Deutschland gibt es bereits Patientenbeiräte. Der Mukoviszidose e.V. bietet diesen und denen, die es mal werden wollen, Unterstützungsangebote an und fördert den Erfahrungsaustausch mit anderen Patientenvertretungen. Wir verlinken euch in den Shownotes den Kontakt in der Geschäftsstelle. Frau Lill, was macht Ihnen Freude bei der Arbeit in der regionalen Selbsthilfegruppe?
Also als allerersten Punkt kann ich da sagen, dass es der tolle Zusammenhalt ist. Es freut mich sehr, dass ganz viele Mitstreiter oder betroffene Eltern vor allen Dingen natürlich immer ein offenes Ohr haben, wenn sie angesprochen werden, wenn wir Unterstützung brauchen. Also ich fühle mich dort sehr wohl. Es ist eine Familie kann man es nennen. Es war einmal der Fall, dass wir einen Kickertisch gespendet haben, der natürlich sehr umständlich und schwer war. Da sind dann sofort zwei Väter hingefahren, haben den reingetragen, haben ihn aufgestellt, haben dafür gesorgt, dass er an Ort und Stelle richtig steht, dass er dann gleich am nächsten Morgen losgelegt werden kann an diesem tollen Teil. Das sind so Sachen, kurze Wege, schnell erledigt. Also das sind Dinge, die mich freuen, und deshalb macht es mir Spaß, immer noch nach so langer Zeit in diesem Verein tätig zu sein.
Für Sie ist die Verbindung zur Mukoviszidose eine ganz persönliche. Würden Sie uns erzählen, wie Ihre Erfahrung mit der regionalen Selbsthilfegruppe nach der Diagnose Ihrer Tochter war und was Sie letztendlich selbst dazu gebracht hat, sich zu engagieren?
Ja, sehr gerne. Also bei der Diagnosestellung unserer Tochter im Jahr 2001 übergab mir der damalige Ambulanzarzt einen Flyer mit Ansprechpartnern. Und wie das nun mal bei uns im Saarland so ist, wir sind ja ein recht kleines Bundesland, war natürlich einer der Ansprechpartner ein guter alter Bekannter meines Mannes von früher. Und deshalb haben wir uns mit ihm dann in Verbindung gesetzt und wir durften dann zu der Familie nach Hause fahren und uns den Jungen, der damals 9 Jahre alt war, anschauen. Und ich kam frisch aus der Ambulanz mit allem vollgesteckt an Dingen, die man als Mukoviszidose-Patient auf gar keinen Fall tun kann. Darunter war natürlich auch in einer Regentonne spielen. Und der Junge lief in einem Gartengrundstück rum, spielte am Wasser, war glücklich und schien komplett gesund zu sein. Das hat mir damals so viel Kraft gegeben, so viel Zuversicht vermittelt, dass ich mir damals schon vorgenommen habe, irgendwann mal tätig zu werden und anderen ein ähnlich positives Vorausschauen auf ein Leben mit Mukoviszidose zu geben, weil letztendlich ist es so. Und dann habe ich schon 2003, also 2 Jahre später, mich im Verein gemeldet, habe dann gleich so kleine Dinge wie einen Stammtisch übernommen. Da hatten wir regelmäßige Stammtische angeboten. Das war dann mein Thema. Und dann lief das so gut, dass man mir 2013 den Vorsitz der Regionalgruppe angeboten hat und ich ihn dann auch angenommen habe. Und wie gesagt, es macht mir immer noch Spaß, dabei zu sein.
Herzlichen Dank, Evelyn Lill, Leiterin der Regionalgruppe Saarpfalz.
Vielen Dank auch Ihnen für das tolle Interview.
Das war MUKO on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.